Brad runs his own landscaping business.
Yeah, with my two brothers.
They take their business very seriously.
Sure do.
Fred traded up to commercial auto insurance from GEICO for serious customized coverage that grows as his business does, all for seriously low rates.
All right, so when's it going to happen? You know, the big GEICO surprise?
I'm sorry?
Some hair metal band. Are they going to jump out of those bushes?
No, this is a serious GEICO ad.
That pyro was pretty cool, though.
Get more with GEICO Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, in Mönchengladbach und in Düsseldorf sitzend mein Kollege Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Ja, wir schauen zurück auf ein Fußballspiel und das sage ich tatsächlich auch unterstrichen. Ein Fußballspiel, ein schönes, ein unterhaltsames Fußballspiel. Ein Fußballspiel, in dem Borussia Mönchengladbach richtig gut gespielt hat phasenweise und in dem es sich bei diesem 4:1-Sieg gegen Holstein Kiel beim ersten Bundesligaspiel gegen diesen Gegner, gegen den Aufsteiger aus Schleswig-Holstein, gar nicht viel Zeit gelassen hat, um die Leute in Ekstase zu versetzen. Das muss man so sagen.
Ja, sofern sie denn überhaupt schon am Platz waren. Es gibt ja so ein paar Kandidaten, die sich denken, ach komm, vielleicht kurz vor Anpfiff am Bierstand, nicht so eine lange Schlange, nochmal auf Toilette gehen, das eine Bier, das man schon getrunken hat, rausbringen. Und naja, jeder, der 37 Sekunden nach Anpfiff erst im Stadion war, hat ein Tor verpasst, nämlich das 1:0 durch Tim Kleindienst nach 36 Sekunden. Ich meine, das Risiko kann man sonst gehen. Es ist das 15. Tor, das Borussia in der ersten Minute in der Bundesliga geschossen hat. Aber schon das zweite in diesem Jahr, also im ersten Heimspiel des Jahres hat Robin Hack noch früher getroffen. Jetzt also der super Auftakt im letzten Heimspiel des Jahres. Und ja, Carsten, Robin Hack spielte danach dann auch eine Rolle.
Ganz genau, aber vielleicht nochmal zu diesem 1:0, es ist ja ein Klassiker fast schon bei Borussia Mönchengladbach, wenn ich so in unseren Themenplan schaue, da steht's drin, das Duo Kleindienst Honorar, das funktioniert richtig gut und so auch in dieser Szene. Honorar in seiner, ja, hat er so eine ganz typische Haltung beim Flanken. Er schaut ja so ein bisschen nach vorne gebeugt über den Ball und hat den dann wirklich wieder passgenau auf Kleindienst geschossen und Kopfballtore sind ja inzwischen auch in Mönchengladbach wieder eine richtig normale Angelegenheit, was in den 80er Jahren damals Prinzip war, unter Jupp Heynckes über die Flügel aus dem Halbfeld, Flanken von Bernd Kraus, von Michael Fronzek, Frank Mill, Jörg Kriens, Uwe Rahn da mit dem Kopf, das machen jetzt Honorar und Kleindienst liebend gern. Und ja, Kleindienst kann, glaube ich, im Moment vieles machen, aber das meiste davon hat Erfolg. 1:0 und ja, Robin Hack freut mich für den Burschen, denn er hatte das heiße Füßchen, wobei das heiße Füßchen besonders, Yannick, fand ich, ein feines Füßchen war in dieser Szene, als er den Ball da wirklich ganz fein rüberlupfte über den Kieler Torwart zum 2:0 und damit das Spiel eigentlich schon entschieden hat.
Ich würde aber fast so weit gehen, das Spiel wirkte nach dieser ersten Minute so, als wenn da nichts anbrennen könnte. Aber ja, also Kleindienst hatte ja noch weitere Chancen. Das ist eigentlich das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, dass er nicht noch mehr Tore gemacht hat. Ja, und mit diesem 2:0 bestand dann sehr, sehr wenig Zweifel, dass da irgendwas anbrennt an diesem Tag. Und Robin Hack hat so ein bisschen jetzt die Entfernung justiert. Er hat es ja auch aus 40, 45 Metern probiert. Er hat im Testspiel sogar getroffen aus ganz großer Entfernung. Aber ja, jetzt war es nah genug für den Lupfer. Und ich habe nachgeguckt, letzte Saison ja dann erst im Januar sein erstes Tor mit dem 8. Schuss aufs Tor der Saison, jetzt mit dem 7., sogar 3 Spiele früher. Ja, das verheißt ja einiges für den Rest der Saison, wenn er dann ein ähnlich heißes Füßchen wieder entwickelt. Ja, es war hauchdünn, es war kein Abseits, das Tor zählte und dass kurz darauf dann der Anschlusstreffer fiel, war wirklich aus heiterem Himmel. Ich glaube, es gibt viele Leute im Stadion, die das nicht gesehen haben, weil das, also ich meine, wenn man mal kurz wegguckt vom Spielfeld, dann sind das ja Situationen, in denen der Ball so weit vom Tor weg ist, weil man nicht damit rechnet, dass er gleich einschlägt, hatte aber auf sehr sehenswerte Art und Weise. Aber Carsten, selbst dieser traumhafte Anschlusstreffer von Kiel hat wenig an Borussias Souveränität geändert.
Ja, man muss es ja sagen. Ich hatte im Vorfeld des Spiels ja mit Dirk Bremser, dem Kieler Co-Trainer, gesprochen. Der war damals ja Co-Trainer von Dieter Hecking. Und er hat gesagt, also wenn wir in den Spielen gegen Gladbach, gegen Mannschaften wie Gladbach natürlich nicht wirklich unsere 100% oder 110% Kampf auf den Platz bekommen und unser Spiel wirklich richtig finden, ja, man ändert sich an das 2-2 in Leverkusen, als Kiel dann da auch ein 0-2 aufgeholt hat. Also es geht, aber in diesem Spiel hat Kiel, fand ich, wirklich nicht besonders viel von Kampfkraft und auch von Standhaftigkeit auf den Platz gebracht. Darum war das eigentlich schon relativ klar, in welche Richtung es geht. Die Frage war, und das wirklich mit allem Respekt vor dem Gegner, der Gladbacher, auch gesagt, war dann einfach die Höhe des Ergebnisses. Und ja, die Gladbacher haben dann ja auch noch wieder nachgelegt. Nochmal zu dem Tor, es war wirklich ein schöner Schuss. Und da war auch Moritz Nikolas absolut schuldlos, wenn du so einen Ball mal raushaust. Da kannst du als Torwart dann eigentlich auch nur sagen, ja, da klatsche ich dann auch mal in die Hände, der flog genau in den Winkel. Weiß gar nicht, ob es dann das schönste Tor des Tages war. Darüber können wir ja ein bisschen philosophieren. Ich mag Weitschusstore gerne, darum gehört das auf jeden Fall in die Liste. Aber die Gladbacher haben ja auch noch nachgelegt. Und Yannick hat vor allem in der zweiten Halbzeit, hat man eines gesehen, was die Borussen auf den Platz gebracht haben, Spielfreude. Es wurde teilweise, kann man fast schon sagen, Gladbach-Tiki-Taka mal wieder gespielt.
Ja, vor allen Dingen nachdem längere Zeit mal nicht so viel passierte, finde ich es da gut, dass man auch nochmal beim Stand von 3-1, nachdem Player nach dem Eckball von Honorar getroffen hatte am kurzen Pfosten, dass man dann auch nochmal aufdreht in so einer Schlussphase, dass das Spiel nicht austrudelt, dass nach dem Tiki-Taka 4-1, über das wir jetzt gleich nochmal ausführlich sprechen können, sogar noch das 5-1 fiel. Ich habe also Kleinzeit abgestaubt nach dem Pfostenschuss von Elvedi, soll aber im Abseits gestanden haben, hauchdünn, okay, ist dann natürlich klar, auch ein Millimeter ist Abseits. Aber ja, dieses 4-1 war wirklich Spielkultur. Das fing an auf links, als Honorar irgendwie da auch mitwirbelte. Und ich dachte schon, jetzt wird die Seite aber richtig überladen da mit fußballerischer Qualität. Und dann, ja, ging es richtig gut, schon fast in eine gute Abschlussposition. Aber man musste nochmal Anlauf nehmen. Und dann fand ich es besonders stark, dass auch nicht nur die üblichen Kandidaten beteiligt waren, sondern auch dann Joe Skelly diesen ersten mutigen Pass wieder reinspielt auf, ich glaube, Player ist es dann, oder Reitz. Naja, die beiden kombinieren ja dann das Tor super heraus. Ja, das war wirklich richtig gut. Auf außen dann durchgebrochen und der Ball in den Rückraum. Und wenn Alassane Player so einen bekommt, ja, da kann ja eigentlich schon jemand den Finger auf den Knopf legen, um auf der Anzeigetafel ein Tor höher zu stellen. Und ja, das war, was das Herausgespielte angeht. Ich muss jetzt mal im Geiste alle Tore durchgehen, aber also eins der Top 3 herausgespielten Tore ja ganz gewiss, wenn nicht sogar das am schönsten herausgespielte dieser Saison.
Ja, definitiv. Vielleicht noch ganz kurz, um das nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Das 3-1, Standardtore sind in Gladbach ja auch Standard geworden. Co-Trainer Schnawiler ist dafür zuständig unter anderem. Und da gibt's ja auch einige Varianten. Und jetzt Alassane Player am kurzen Pfosten den Ball in die lange Ecke verlängert, beziehungsweise ins Tor verlängert. Das ist ja ganz selten eigentlich, dass Player in so einer Situation so mittelstürmermäßig, sag ich mal, im Strafraum da aktiv ist. Aber Alassane Player war für mich auch schon einer der Spieler des Spiels, ganz klar, weil er einfach an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt war und weil er einfach wieder eine neue Spielfreude hat. Ich glaube, er hat im Moment richtig Bock, was zu bewegen auf dem Spielfeld. Geht da auch diese Führungsposition mit, weil er eben Bälle fordert, weil er teilweise auch Bälle erkämpft und weil er eben in diesem 4:1 Tiki-Taka-Ding da, wo ja immer wieder, ging ja quasi von Dreieck zu Dreieck auf der linken Seite, dann wurde es mal kurz abgewehrt, dann wurde es wieder über Dreiecke rausgespielt. Also das sah schon richtig nach dem Plan aus und wir haben uns ja oft gefragt, so ja, wie soll denn das Sioane-Spiel sein? Jetzt hat man vielleicht so eine kleine Antwort gegen Kiel wieder bekommen. Wir haben das schon oft gesagt, es sind viele Elemente drin. Flanke, Kopfball, Tor, also ein Klassiker, ein Standardtor und jetzt dieses herausgespielte Tor, wo auch ganz klar zu sehen war, das sollte genauso sein. Tak, 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 tak. Und dann liegt der Ball im Tor. Das sind ja Abläufe, die man gesehen hat, die man teilweise dann auch öfter im Spiel schon so gesehen hat, auch in anderen Partien schon. Also da wächst was heran, auch fußballerisch. Und ich glaube, dieses Tor, danach war dann der Sioane kurz im Fernsehen eingeblendet. Wir haben ja oben an den Presseplätzen auch Bildschirme und da hat er richtig zufrieden, gegrinst fast schon. Gar nicht mal überheblich, was den Gegner angeht, sondern das hat ihm Spaß gemacht. Da hat er Freude gehabt und das sah man ihm an. Und so war es dann ja auch mit den Spielern. Die haben am Ende wirklich dieses Spiel angenommen. Sie haben dem Gegner auch wirklich keine Chance gelassen. Und so muss man das ja machen. Das war ja das, was wir oft kritisiert haben. Und das können die Gladbacher jetzt gegen diese Gegner einfach zu Hause klar gewinnen.
Ja, da hat Sioane so ein bisschen geguckt wie ein Vater, Großvater, der den Kindern Weihnachten beim Spiel mit den Geschenken zuschaut. So saß er da auf der Bank so ein bisschen eingemümmelt, war natürlich auch kalt am Samstag und das war sehr ansehnlich. Rocco Reitz würde ich da jetzt auch nochmal hervorheben. Der Vorbereiter hat seinen ersten Scorerpunkt gesammelt in dieser Saison beim 4-1 und hätte aber auch schon Tim Kleindienst beinahe ein Tor aufgelegt. Also er muss Kleindienst eigentlich machen und ich finde, das ist eine Qualität von Rocco Reitz, dass er dann eben auch in diese Szenen kommt, dass er so im rechten Halbraum auftaucht, dass er in den Strafraum stößt. Also das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum da nicht Weigel und Sander zusammen beginnen. Nun war es ja so, dass Weigel gesperrt war. Deswegen, wie zu erwarten, Philipp Sander und Rocco Reitz auf der Doppel-6. Übrigens von Beginn an das erste Mal seit dem ersten Testspiel in Wegberg. Also so oft haben die sich gar nicht auf dem Platz gesehen. Deutlich öfter an der Seitenlinie, wenn der eine für den anderen eingewechselt wurde. Aber auch das hat gut geklappt, weil Philipp Sander halt ein sehr zuverlässiger Typ ist, weil er in diese Weigel-Rolle schlüpfen kann, etwas robuster vielleicht, fußballerisch natürlich nicht ganz die Qualität eines Julian Weigel, aber vom Rundumpaket einfach so, dass er da nahtlos reinrutscht. Leider für ihn muss man wahrscheinlich sagen, so nahtlos, dass er jetzt nicht drin bleibt, wenn Weigel zurückkommt, sondern dass Rocco Reitz einfach seinen Platz weiter sicher hat. Aber das ist ja nun auch eine Qualität, da ist der jetzt gerade Kapitän gesperrt, ein anderer kommt rein und es ist einfach gar nicht, es fällt gar nicht auf. Und ja, die Binde trug aber, Carsten, ja nicht Rocco Reitz, wie auch spekuliert worden war, sondern Tim Kleindienst in der Hoffnung, dass das auch nochmal was auslöst. Und Sioane hat das ganz schön gesagt, also wenn das irgendwas bei ihm auslöst, ist das ja ein Typ, wo es nur ein positiver Effekt sein kann. Naja gut, das hat man dann nach 36 Sekunden gesehen. So lange hatte er die Kapitänsbinde am Arm bis zu seinem ersten Tor.
Ja, ich habe ja tatsächlich eher mit Rocco Reitz gerechnet, muss ich sagen. Er hatte ja zuletzt, als Weigel ausgewechselt wurde und auch die Binde dann übernommen, war kurzzeitig ein Eigengewächs als Kapitän. Jetzt hier in so einem Heimspiel, ja, da hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass Sioane ihm vielleicht diesen großen Moment gönnt. Aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass der Trainer sich denkt, na, vielleicht ist das ein bisschen zu viel für den Rocco Reitz. Das war ja vielleicht auch so ein bisschen zu Beginn der Saison der Grund, also natürlich, dass ein Philipp Sander einfach richtig gut bei Gladbach gestartet ist zum einen, aber auch, weil Rocco Reitz ja aus dieser unfassbaren Saison für ihn vorher gekommen war, die dann endete, dass er fast noch in den EM-Kader reingerutscht ist und vielleicht, um da ein bisschen auch den Boden an den Füßen zu halten oder die Füße auf dem Boden zu halten und Rocco Reitz erstmal wieder runterkommen zu lassen, sich finden zu lassen, genau das finden zu lassen, was er jetzt wieder auf den Platz bringt, dieses aggressive, aber nicht übertrieben aggressive, sondern wirklich en point gemacht aggressive, wo er wirklich in solchen Situationen, wie du beschrieben hast, dann da ist, wo es auch die richtigen Momente findet, reinzustoßen, nach vorne zu stoßen, wo er aber auch ganz konkret und seriös seine Arbeit nach hinten macht. Das ist der Rocco Reitz, an dem wird der Philipp Sander auch nicht so schnell vorbeikommen, das ist klar. Naja, und ein Weigel ist natürlich dann, was Sander angeht, Sander ist ja so ein bisschen so ein Zwischending, der kann ja dies, der kann ja das und das ist auch gut so. Aber Weigel hat dann natürlich noch die größere Routine, hat natürlich diese Erfahrung, aber Sioane hat jetzt gesehen, ja, mit Sander und Reitz funktioniert das auch. Und Reiz ist dann natürlich da die Führungsposition. Und ja, ich sag einfach, ob du dem Kleindienst die Binde gibst oder ob du ihm Dartspfeil in die Hand gibst oder ob du was auch immer tust, er wird daraus was Positives machen. Und das ist genau dieser Spirit. Roland Wirkus hat es ja nach dem Spiel auch gesagt. Dieser Spirit, der offenbar jetzt von ihm auch in die Kabine getragen wurde, also vom Kleindienst. Dieses positive Denken und dieses Denken, dass mir kann keiner was, ich mache einfach was draus. Fertig. Wie es kommt, nehme ich es und ich mache das Beste draus. Und so spielt er ja auch. Und das ist, glaube ich, dieser Spirit, von dem Gladbach im Moment wirklich richtig profitiert.
Ja, ich habe es geschrieben in dem Text über Kleins und Honorar. Kleins ist der Typ auf einer Party, wenn irgendwie ein Lied kommt, das er super findet, der stürmt auf die Tanzfläche, alle kommen mit, weil es einfach so mitreißend ist und dann wird man wahrscheinlich noch mit ein bisschen Bier vollgespritzt, aber man nimmt es ihm gar nicht übel, weil er einfach so mitreißend dann ist und wirklich auch alle animiert. Ich habe das nach dem Spiel gesehen, da hüpfte er da auch rum und die anderen wussten fast gar nicht, wie ihn geschah, als der Kleins da schon wieder kam und mit ihnen feiern wollte. Also ja, das ist wirklich einer, der mitreißend ist, der vorangeht, aber ich finde, in diesem Spiel hat man eben gesehen, dass es nicht nur Tim Kleindienst ist. Ist ja auch wichtig, dass der jetzt nicht irgendwie, ja, dass man auch mal 4-1 gewinnen kann ohne drei Kleindienst-Tore, wobei ja auch schon gegen Bremen es ein 4-1 gab und Kleindienst nicht getroffen hat dabei, sondern viele Tore aufgelegt hat. Das ist einfach sehr wichtig und wir haben vorhin darüber gesprochen, als du die Standards angemerkt hast, dass Borussia da ja auch eine hohe Qualität hat. Da waren ja wirklich alle Elemente drin in diesem Spiel. Das 1-0 fällt, als man nochmal, sofern das in so kurzer Zeit geht, ruhig hinten aufbaut, über Nicolas Sora, dann ein langer Ball von Itakura und wirklich so vertikal, wie es nur geht, bis zur Flanke von Honorar. Hack nach einem langen Ball von Elvedi in die Tiefe, dann das Standardtor zum 3-1 und letztlich dieses Tiki-Taka-Tor. Das ist einfach sehr wichtig, dass die Mannschaft all diese Elemente beherrscht und ja, wir haben immer auch gedacht, wenn Sioane das so geschildert hat, von allem eigentlich etwas, ne, wenn wir ihn gefragt haben, wie Fußball gespielt werden soll, kann man auch ein bisschen skeptisch sein, weil von allem etwas ist dann irgendwann auch mal nichts richtig, aber jetzt gerade stimmt einfach diese Mischung, wobei man natürlich sagen muss, Holstein Kiel war wirklich, ja, ich will gar nicht sagen erschreckend schwach, aber das war einfach so ein Qualitätsunterschied, gar nicht mehr irgendwie wie im Pokal oder so, weil da irgendwie auch der Underdog ja ganz anders dann fightet und vielleicht sich so einbringt. Man hat einfach gemerkt, ja, nee, da irgendwie in allen Duellen, in allen Angriffen fehlt da dann etwas. Irgendwie auch jetzt dann irgendwie der Torwart hält nicht irgendwie auch noch herausragend Bälle, ja, sodass dann einfach relativ eindeutig ist, wie dieses Spiel ausgeht, wer es gewinnen wird. Und das ist ja nun auch eine Qualität nach all den Jahren, wo man eigentlich vor so einem Spiel gedacht hätte, oh, gegen den Aufsteiger, eieiei, das ist ja, liegt Borussia wieder gar nicht, wenn das mal gut geht, aber jetzt geht das gerade immer gut.
Wobei, da möchte ich jetzt tatsächlich auf eine Szene noch hinweisen, dann einen, der im Moment für mich wirklich einer der ganz großen Gewinner und Überraschungsspieler dieser Phase ist, Lukas Ulrich. Der hat auf der Linie geklärt und wenn da möglicherweise das Anschlusstor schon das 3-2 gefallen wäre, dann kann so ein Spiel ja nochmal ganz unangenehm werden. Dann kriegt so eine Mannschaft vielleicht nochmal einen zweiten Wind und man hat ja bei dem Anschlusstor gesehen, aus heiterem Himmel können die dann doch den Ball mal in den Winkel schießen. Und deswegen, also diese Szene, ich weiß gar nicht genau, in welcher Minute es war, aber Lukas Ulrich auf jeden Fall sehr abgeklärt, auch auf der Linie geklärt, im Grunde das Spiel dann gleich auch wieder eingeleitet mit seiner Aktion. Das war für mich in der zweiten Halbzeit, die ja so ein bisschen sperrig auch begann, ja, weil, keine Ahnung, es war einfach alles so gesetzt und klar, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus war zwischenzeitlich. Aber mit dieser Aktion hat er auf jeden Fall klar gemacht, dass es wirklich darum geht, hier gar nichts mehr anbrennen zu lassen und darum nochmal den Hut gezogen vor dem Lukas Ulrich. Der macht das richtig gut und Luca Netz, der ja sein Comeback gefeiert hat am Ende, wir werden vielleicht später nochmal über die Wechselsituation in diesem Spiel sprechen, Luca Netz sein Comeback gefeiert hat, der wird jetzt erstmal sich strecken müssen, denn da irgendetwas zu verändern, ohne die Ausstellung fürs letzte Spiel des Jahres in Hoffenheim oder bei Hoffenheim in Sinsheim vorwegnehmen zu wollen, aber Lukas Ulrich ist es für mich gesetzt und mit der Aktion glaube ich, dass ein Analytiker wie Sioane nochmal zu dem Burschen hingegangen ist und ihm auf die Schulter geklopft hat.
Also ich will hoffen, dass Luca Netz sich strecken muss und Lukas Ulrich jetzt, also er muss sich auch strecken, aber nicht irgendwie nur, weil er mal eine, weiß nicht, 3-5 bekommt als Note, dann aus der Startelf fliegt, sondern auch einfach jetzt mal weiter wachsen darf, weil er einfach nachgewiesen hat in diesen Einsätzen, die er hatte, dass er im Grunde von Woche zu Woche mit leichten Schwankungen vielleicht mal, aber wenn man so eine Linie zeichnet, immer souveräner wird, sicherer, mutiger und einfach besser unterm Strich. Und ich finde, das hat er dann auch verdient, diesen Platz zu behalten. Vielleicht ist das sogar die Vorlage für uns, um über Wechsel und so weiter zu sprechen. Denn das ist ja so ein bisschen bei Seoane, ja, wir sind uns auch sicher, Weigel kommt wieder in die Mannschaft, weil er einfach seinen Platz sicher hat. Also ich will nicht sagen, Seoane tut sich schwer, dann auch mal jemanden reinzuwerfen. Er hat das bei Ulrich gemacht, aber vielleicht, so wie er spielt, denkt man ja, boah, hat er wirklich anderthalb Jahre fast gebraucht, um diese Chance zu verdienen? Und ja, diese Diskussion entbrannte ja, also gut, entbrannte vielleicht zu groß gesagt, ja auch ein wenig an der Talentfrage, denn es gab ja zwei potenzielle Debütanten im Kader. Einmal den 17-jährigen Niklas Wieder aus der U19 und den 19-jährigen Noah Pesch, Topscorer der U23 der gesamten Regionalliga West. Und ja, man führt gegen den vorletzten 4-1, kurz vor Schluss, hat noch drei Wechselmöglichkeiten, hat davor sogar auf Dreierkette umgestellt. So, wenn ich die Kommentare gelesen habe, ist es ein bisschen 50-50, aber ich hätte irgendwie schon gedacht, dass Seoane dann diese Chance nutzt und auch mal ein Eigengewächs und ein Talent wie Noah Pesch debütieren lässt, zumindest einen der beiden, weil wenn nicht in dieser Situation, wann denn dann? Er hat das begründet damit, dass es keine Einsatzminuten zu verschenken gibt. Ja, nee, natürlich nicht. Deswegen sind die beiden ja auch im Kader, weil sie sich das verdient haben. Aber ja, manchmal würde ich mir doch wünschen, dass das dann etwas mehr forciert. Es ist ja gar nicht wegen des billigen Applauses, sondern einfach, um auch Zeichen zu setzen. Ich meine, der Verein redet ja die ganze Zeit von Borussia-Weg, macht diese ganzen Maßnahmen und so. Und Hanna Gobrecht hat es in ihrem Kommentar ganz gut geschrieben. Am Ende ist ja Nachwuchsarbeit auch ein Ergebnissport. Und ich finde, da hat Seoane eine Chance liegen gelassen, um mal so ein Ergebnis dahingehend einzufahren.
Da will ich jetzt mal sagen, mich nicht der populären Meinung anschließen, sondern sagen, er hat es schon richtig erklärt, finde ich. Also zum einen hat er ja einen jungen Spieler reingebracht, den Fabio Chiarodia. Der hatte ja vorher mit der U23 auch in England beim Premier League Cup dort gespielt und hat jetzt dann mal wieder seine Einsatzminuten bekommen. Das ist ja schon einer aus der Nachwuchsriege. Und dann gibt es ja auch immer so diese Gemengelage in einer Mannschaft, wo man auch darauf achten muss, welche Spieler dann vielleicht auch schwierig werden, wenn man andere vorzieht. Und also erstmal fand ich es wichtig und als eine wichtige Botschaft, dass Swida und Pesch im Kader waren. Das war ein ganz wichtiger Funkspruch an die beiden, dass sich die Leistung lohnt. Und ich glaube, dass Swida auch wahrscheinlich dann ja einen Profivertrag bekommt im Januar, wenn er 18 ist und öfter im Kader sein wird. Und wenn dann so eine Situation kommt, jetzt lass mal den Julian Weigel verletzt sein und dann eben nur noch in Anführungsstrichen Sander und Reitz da sein, dann glaube ich, dass er einfach der vierte Mann ist. In der Position sehe ich ihn. Aber Seoane hat jetzt nicht, und da ist er, glaube ich, dann wirklich jemand, du hast vom billigen Applaus gesprochen, so weiß ich gar nicht, ob es das wäre, aber ein bisschen populistisch wäre es dann schon. Da ist er, glaube ich, gar nicht der Typ für, sondern da ist er vielleicht auch ein bisschen konservativer und denkt, ein Stöger macht auch seine Sachen, ist immer wahrscheinlich eine knappe Entscheidung mit Player, und wenn ich den jetzt in so einem Spiel gar nicht bringe, dann ist das auch nicht in Ordnung. Na gut, am ehesten kann man wahrscheinlich noch über den recht erfahrenen und somit wahrscheinlich auch dann etwas, dem kann man das vielleicht etwas erklären, genügsameren, genau, richtig, Leiner dann sprechen. Aber da ist Seoane ja auch dann jemand, der sagt, positionsgetreu vielleicht eher wechseln. Also ich kann das nachvollziehen, ich finde, er hat es auch vernünftig erklärt. Und ich glaube, dass trotzdem ganz klar die Botschaft bei Pesch und Swida, auch wenn sie jetzt nicht eingewechselt worden sind, also ich finde nicht, dass er eine Chance hat liegen lassen, sondern erstmal ganz klar gesagt hat, die Jungs sind dabei, die gehören jetzt zum Team, damit ihr auch wieder Druck in die Gruppe aufbaut, weil allein der Gedanke beim Kevin Stöger, dass möglicherweise dann doch der Swida eingewechselt wird statt ihm, wenn der schon implantiert ist, das führt ja auch schon dazu, dass eben der Konkurrenzkampf geschürt wird. Also ich fand es jetzt Ja, man hätte ja, es machen
aber
können.
Aber man macht aber ja eigentlich müssen. Klar, dass, also es müssen sich ja anscheinend dann drei Leute verletzen, ne? Florian Neuers war nicht im Kader. Also, der Weg ist dann schon sehr weit und ich finde, das ist so das Signal, was ich dann sehe, so wie weit der Weg dann doch ist für junge Talente, für Eigengewächse. Und also ganz ehrlich, Union Berlin redet nie davon, dass irgendwie Leute aus der eigenen Jugend das endlich mal schaffen und müssen. Aber Borussia hat sich das so auf die Fahnen geschrieben. Überall stehen die Fohlen, der Fohlenstall und so weiter. Man fährt die Erfolge jetzt ein, man macht diese ganzen Maßnahmen, Extra-Training, Premier League, International Cup und ich finde, daran gemessen forciert man es relativ wenig. Und auch Seoane wird dargestellt. Ja, aber
am also, Ende war Luca Netz ist reingekommen.
Ja, das sind junge eingekaufte Spieler. Also junge Spieler gibt es überall. Da ist Borussia ja, auch
Moment,
nicht.
Wann ist Noah Pesch eingekauft worden? Der ist jetzt auch noch nicht ganz so Borussia.
Ja, aber, der hatte ja noch keine Bundesliga-Erfahrung. Ich finde tatsächlich ein bisschen, muss man dann auch von der Transferstrategie überlegen, wenn ich an einen Grant Leon Ranos denke, der sich ja schwer tut, irgendwie Fuß zu fassen in der Bundesliga, ob man nicht sagt, ne, Chiaro Dia ist ja wirklich auch ein Top-Talent, wo man sagen muss, okay, wenn der zu haben ist, muss man zuschlagen, aber dass man auf so einer Ebene, bevor man einen Grant Leon Ranos von Bayern 2 holt, vielleicht überlegt, okay, was hat man da im eigenen Stall und irgendwie verbaut man da nicht den Weg, wenn irgendwie diese Hierarchie so klar ist, dann gibt es einfach immer viel mehr Spieler, an denen die eigenen Talente vorbei müssen und ich messe das einfach daran, wie sehr Borussia sich das auf die Fahne schreibt und mir ist das persönlich ab und zu wenig und wenn man so in den Verein reinhört, glaube ich, gibt es da auch innerhalb des Vereins andere Stimmen, die das vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern man das dann da diskutiert innerhalb des Vereins, aber ein bisschen mehr könnte es sein.
Also es ist ja auf jeden Fall ein Thema, über das an vielen Stellen diskutiert werden sollte. Also das Gute ist ja, dass es überhaupt ein Thema ist. Also ich meine, dass du erstmal Spieler hast, denen man zutraut im Club, aber auch, dass wir sagen, wir trauen denen das zu und das nicht ohne Grund, das muss man ja sagen. Ich meine, wir haben den Zwieder ja nun schon in einigen Testspielen, aber auch im Trainingslager gesehen. Und das ist ja einer, der für sein Alter auch schon unheimlich reif ist. Das ist mal keine Frage. Und der Noah Pesch hat sich ja auch in Testspielen auch schon hervorgetan, hat zuletzt ja auch wieder getroffen, als er da mitgespielt hat. Also erstmal, dass die Spieler da hinkommen, überhaupt eine Alternative zu sein. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, jetzt unbedingt der 17-Jährige muss jetzt im Kader sein, damit ein 17-Jähriger im Kader ist, sondern der 17-Jährige muss im Kader sein, weil er eine richtige Alternative ist. Und das sind sie auf jeden Fall. Also die Qualität ist schon mal da, das ist ja der Output. Und zum Zweiten ist es natürlich immer die Option zu sagen, okay, bringe ich jetzt den. Ich fand es vernünftig erklärt. Und ich glaube, dass beide noch ihre Spiele machen werden in der Hinrunde. Die werden ihre Einsätze in der Hinrunde noch bekommen. Und Swida wird natürlich jetzt ein bisschen knapp als 17-Jähriger zu debütieren. Vielleicht
letzte
Chance ist Hoffenheim, letzte Ausfahrt Sinsheim sozusagen. Und da, Yannick, wissen wir ja auch, dass die Borussen, was solche Dinge angeht, auch manchmal ein bisschen vorsichtig, vielleicht zu vorsichtig sind und sagen, wenn der jetzt mit 17, dann ist so viel auf den draufgeladen, die Historie und bisher.
Ja, genau, das Gefühl habe ich auch oft, aber das ist mir ein bisschen viel Vorsicht manchmal. Ich weiß, also ich denke so, lass sie schwimmen, die Jungs. Also die können es grundsätzlich, sonst dürften sie ja nicht im Kader sein.
Im Kader, weil sie es können.
Genau, aber wenn man ja diese Überzeugung hat, weil, also ich sehe es auch ein, man sollte jetzt niemanden in den Kader packen, nur damit man sagen kann, da ist ein 17-Jähriger, aber der könnte gar nicht spielen, weil der untergehen würde. Aber wenn man es ihm grundsätzlich zutraut, finde ich, dann sollte man diesen letzten Schritt auch etwas forscher gehen und nicht so vorsichtig sein. Also das ist natürlich, wie man das austariert, kann man diskutieren, das tun wir auch gerade. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, dass ich so etwas mehr dann denken würde, wenn jetzt diese Chance nochmal da ist, dann aber so, dass man sagt, okay, beim ersten Mal muss er nicht, aber jetzt dann auch irgendwann sie ergreifen, solange sie da ist.
Ja, vielleicht macht es der Seoane ja so da wie damals André Schubert, als plötzlich Nico Elvedi in der Startelf gegen Bayern stand, wer weiß. Nein, Spaß beiseite. Also es jetzt in Sinsheim wird Weigl wiederkommen, dann wird es wahrscheinlich eng fürs Wieder. Also der Traum von ihm zumindest, was die 17-Jahr Debütantengeschichte angeht, ist wahrscheinlich damit mit der Kieler Geschichte ausgeträumt, würde ich jetzt mal vermuten. Aber
die Chance, Nummer 1 zu werden, hat er noch. Noch viermal tatsächlich. Also jünger als Marco Marin zu sein bei seinem Debüt.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch ein Ziel. Aber ich wage wirklich die Prognose, dass mindestens einer der beiden in der Hinrunde noch, und da sind es dann ja noch, glaube ich, 3 Spiele, Hoffenheim, Bayern, Wolfsburg, ne, dass einer in diesen Spielen noch sein Debüt feiert. Entweder Pesch oder Swieder. Würde ich jetzt mal aus unserer Diskussion ja als Prognose mit rausnehmen und sagen, ich glaube, die Fans können sich freuen, was da von unten kommt, dass da solche Spieler dabei sind, die dann auch schon mit 17 Jahren zumindest im Kader sind, sind ja noch ein paar andere dabei, die da ambitioniert sind. Und ich glaube, dass was das angeht, wird die Rückrunde auch noch mal richtig spannend werden. Denn ich glaube, dass der Seoane jemand ist, der tatsächlich auch so ein bisschen diesen Leistungsgedanken verfolgt. Dann eben diesen Teamgedanken, wie muss ich mich verhalten, um im Team. Er ist ja einer, der sehr viel in die Mannschaft oder in sich reinhört, aber auch in die Mannschaft reinhört und eben auch keine, sagen wir mal, die Chemie immer so ein bisschen im Blick hat. Das kann natürlich sein, dass man dadurch dann etwas zu vorsichtig manchmal ist, was jetzt wilde Dinge angeht. Aber also Prognose, bis zum Ende der Hinrunde wird einer von diesen ganz jungen Kerlen dann noch und sein Bundesliga-Debüt feiern. Und Yannick, ich weiß nicht genau, ich glaube 30 Trikots hängen bisher im Kabinen. 31 schon. Fukuda war der 31. ne?
Genau, das ist der letzte, ja. Der gilt, weil er ja in der U19 nochmal gespielt hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Pesch zum Beispiel dürfte ja kein Trikot aufhängen, nicht in der Jugend gespielt hat.
Ja, er ist ein Zukauf vom deutschen Meister Bayer Leverkusen, auch nochmal darauf hingewiesen. Also schön ist, wie gesagt, dass die jetzt das Kaderdebüt gefeiert haben. Ich glaube, das wäre auch enttäuschend. Da wäre ich dann auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn das jetzt nicht stattgefunden hätte, aufgrund der personellen Lage da. Aber wie gesagt, der nächste Schritt ist dann, glaube ich, auch ein bisschen aus Seoane und seiner Art, mit den Dingen umzugehen, die Dinge einzuschätzen, auch das Team, den Teamgedanken im Kopf zu haben, zu erklären. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend und noch hat er die Chance, eine neue Nummer 1 in unserer, wie heißt die Liste, Gladbachs jüngste Talente, ne?
Das sind die Borussias jüngste Bundesligaspieler. Die heißt jetzt noch die Liste der 18-Jährigen. Also ich hätte es schon fast umbenannt am Samstag. Dann hätte es ja nicht mehr gestimmt. Aber noch ist es jetzt wirklich die Liste der 18-Jährigen.
Ja, vielleicht hat Sioane auch gedacht, dann hat der Sorger zu viel zu tun.
Spiel. Ja, ich meine, das Spiel war ja so entschieden. Ich hatte ja Zeit, das schon vorzubereiten.
Ja, da musst du vielleicht einen besseren Draht zum Trainer während des Spiels aufbauen. Dann hätte man durchfunken können. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich können die Leute sich auf das nächste Halbjahr freuen, auf die Rückrunde. Wenn Gladbach dann wirklich in diese Situation auch reinkommt, in der Tabelle gut dazustehen, wenn sich all diese Dinge, die gerade dabei sind, sich zu setzen, richtig gesetzt haben, dann glaube ich, dann wird der Seoane auch mutiger. Und ich finde, dass er ja auch, was ja ein ganz wichtiger Faktor in seinem Ansatz ist, dass er doch vieles aufgebrochen hat, was Positionen angeht. Wir haben über Lukas Ulrich geredet, der ist ja reingekommen, das ist ja auch ein junger Kerl, ja, Zukauf, genau wie Netz, aber er ist mit reingekommen. Kiaro Dia soll, glaube ich, jetzt wirklich noch mehr rangeführt werden, er war ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dadurch, dass eben auch jetzt Friedrich da gut performt hat, aber ich glaube, insgesamt hat er doch einiges verändert, hat Nico Elvedi nicht wieder direkt in die Mannschaft genommen, im Tor steht Moritz Nikolas, er hat Omlin gekippt.
Das finde ich, also ein bisschen ist er da doch dann auch immer zum Glück gezwungen worden, es war jetzt die dritte Gelegenheit, Nikolas zur Nummer 1 zu machen, die hat er jetzt genutzt, als er auch irgendwie nicht mehr anders konnte, also da finde ich, war das jetzt nicht super mutig zu sagen, der Omlin, der eigentlich irgendwie dann immer wieder verletzt ist, der ist jetzt mal Nummer 2 und ich meine, Ulrich ist ja auch reingekommen, weil Netz verletzt war, aber auch nicht im ersten Spiel, sondern zuerst gab es den Umbau mit Leiner und Skelly, der dann nach links ging, also ja, am Ende hat er es gemacht, aber ich würde ihm da jetzt auch keinen großen Heldenmut zuschreiben.
Ich glaube, da geht es auch gar nicht um Heldenmut, sondern tatsächlich um das Abwägen von Situationen. Aber zumindest, wie gesagt, man kann auch beim vierten oder dritten Mal kann man auch Omlin im Tor lassen. Also wie gesagt, es ist eine Mischung aus beiden. Es sind Dinge vorangegangen. Es wäre jetzt zum Beispiel sehr sensationell, wenn jetzt Weigl nicht in die Mannschaft zurückkehren würde. Aber Weigl gehört ja auch zur Achse, die benannt wurde mit Itakura, mit Weigl, mit Player inzwischen vorne und mit Kleindienst. Das ist dann schon auch wieder eine heiklere Geschichte aus Trainersicht. Also es spielen ja immer ganz viele Faktoren eine Rolle und da glaube ich, ist er schon, hat er sich schon geöffnet im Vergleich. Man muss ja die letzte vergangene Saison als Beispiel nehmen, als er fast dauernd die taktischen Dinge geändert hat. Da bleibt er jetzt dabei. Es wurde, glaube ich, jetzt gegen Kiel zwischendurch mal auf eine Dreierkette umgestellt am Ende, als Luca Netz dann reinkam, der dann diese Flügelposition, der zum Beispiel, Luca Netz, also so mal als Idee, das wäre auch ein guter Backup für den Hack auf der Seite als Außenstürmer.
Damit der Pesch bloß nicht da spielt.
Genau, ja, so macht man das. Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen, womit ich dann deinen Pesch-Ansatz gleich nochmal weiter nach hinten schiebe. Nein, aber je mehr Optionen, desto besser. Und ich glaube, am Ende natürlich wird irgendwann auch ein Florian Neuhaus zurückkommen. Da ist die Tür ja auch nochmal neu aufgegangen. Bin gespannt, also was Grant Leon Ramos angeht. Ich glaube, der ist einfach mit anderen Erwartungen auch hergekommen, aber auch geholt worden, dass da vielleicht doch eine andere Qualität da ist. Und er ist jetzt natürlich jemand, der von dieser neuen Ansatz, von diesem neuen Ansatz, von der neuen Spielweise und auch von der neuen Anspruchslage, was die Offensive angeht, natürlich komplett aus der Zeit gefallen ist. Also ich glaube, dass er wirklich in diese Zeit vor in die Prä-Kleindienstzeit mehr oder weniger passt, als noch gestindelt wurde, als noch genau diese 9,5er gefragt waren, was er ja dann im Grunde ist. Und damit ist im Grunde für ihn der Weg in die Mannschaft ja wirklich, weil Player ist da, du hast diese Zehnerposition mehrfach besetzt, du hast Rocco Reitz zum Beispiel wäre dann ja schon eher der sie übernimmt als jetzt Grant Leon Ramos. Also da muss es eigentlich im Winter eine Trennung geben. Er wollte das ja nochmal ausprobieren. Aber deswegen, Grant Leon Ramos ist einfach dann jemand, der nicht mehr in diese jetzt sich entwickelte Borussia dann auch reinpasst. Das ist, finde ich, einfach eine Entwicklung, die auch stattgefunden hat. Ne?
Vielleicht ist die Chance für Noah Pesch dann aufgrund der personellen Konstellation sogar größer als für Swida, weil Nathan Gumu ja fehlte im Kader gegen Kiel aufgrund muskulärer Probleme. Und also so viele Flügelspieler, klarer gibt es ja nicht. Boris Sanchez war nicht im Kader, anscheinend dann noch nicht so weit, hat er sein Comeback gefeiert im Premier League International Cup. Also ja, vielleicht ist dann die Chance für Pesch da, wenn es für Ngumu gegen Hoffenheim nicht reicht mit einem Kaderplatz. Und ich glaube, Carsten, dann nutzen wir es mal als Überleitung, um über dieses Spiel und zuallererst dann einmal über das Personal zu sprechen.
Aufstellungstipp.
Ja, im Tor die Nummer 33, die Nummer 1 ist, die Nominelle bei Borussia, Moritz Nikolas. Viel halten konnte und musste er nicht gegen Kiel. Das eine Ding war drin, da ließ sich nichts machen. Aber seine Quote, die stimmt weiterhin. Und deswegen würde ich einfach jetzt mal direkt überleiten zur Viererkette.
Genau, und diese Viererkette, Never Change Funktionierung Viererkette, oder wie nennt man das? Also da bleibe ich ganz einfach bei Skelly, Itakura, Elvedi und Lukas Ulrich. Wie gesagt, für mich einer der absoluten Gewinner der vergangenen Wochen und dreimal den Hut gezogen vor dem Burschen. Wie der das macht und gerade was mir imponiert, ist ja, dass er vor allem seine defensive Arbeit extrem gut macht, dass er sehr fleißig ist, dass er immer wieder auch Schüsse blockt, dass er da ist und dass er da ganz seriös arbeitet und dann immer wieder aber auch versucht, mal nach vorne vorzustoßen. Also da muss ich sagen, Gesamtpaket, glatte 1 für Lukas Ulrich, auch wenn die Leistungen natürlich ein bisschen schwanken, aber so einzusteigen in die Bundesliga, da muss man sagen, keine Chance auf einen Wechsel, lieber Luca Netz.
Ja, und sie schwanken ja eigentlich nur zwischen 3 plus, 3 und 3 minus, sozusagen. Aber das ist ja wirklich echt ein guter Rahmen. Das ist eine Zuverlässigkeit, die sehr wichtig ist. Und ich finde jetzt an dem Duell zwischen ihm und Netz und dem zwischen Elvedi und Friedrich, was ich sagen würde, ist ja auch da, dieses Duell, kann man jetzt dann in den nächsten Wochen beobachten, was das für Effekte hat, ob A, ein Luca Netz dann vielleicht irgendwie nochmal eine andere Griffigkeit jetzt bekommt, irgendwie bissiger wird, wacher wird auf dem Platz, weil er merkt, oh, der Ulrich macht das irgendwie so souverän und irgendwie mit so einer Bierruhe auf der Linksverteidigerposition, was Netz ja oft abgeht, dann dachte man vielen Szenen Konzentrationsschwächen, ich denke da an diesen Ballverlust im Stuttgart-Spiel an der Grundlinie, also was das mit ihm macht und so wie Nico Elvedi jetzt die letzten beiden Spiele nach seinem Comeback gespielt hat, könnte man ja auch annehmen, dass das schon einen Effekt gehabt hat, dass er merkt, oh, wenn ich hier nicht mal wieder mein Nico Elvedi-Niveau vergangener Jahre, also inzwischen sehr vergangener Jahre erreiche, dann wird es auch für mich eng, dann spielt nämlich der Friedrich. Also ja, wenn das wirklich jetzt für diesen Push sorgt, dann ist das sehr wertvoll. Kuitakura, ja, ziemlich über jeden Zweifel erhaben. Und Joe Skelly finde ich auch die letzten Wochen echt ein bisschen Schritt nach vorne gemacht, fußballerisch auch mal mutiger, hinten zuverlässiger. Und das ist, glaube ich, das, was so über der ganzen Defensive steht, dass das einfach sehr stabil und zuverlässig gerade wirkt, dass man auch nicht so große Dinger zulässt. Und ja, da man vorne eigentlich auch immer einen macht, sieht es dann punktemäßig ganz gut aus.
Ganz genau. Und darum wird, glaube ich, auch, was die Doppel-6 angeht, die ja mit dafür verantwortlich ist, dass eben die defensive Struktur ganz einfach stimmt, weil auch da die Mischung eine gute geworden ist mit dem normal gesetzten Duo Weigel und Reitz. Und Weigel wird, wenn er nicht verletzt ist, jetzt nach seiner Gelbsperre zurückkommen und auch wieder spielen. Da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, auch wenn Sander es wirklich gut gemacht hat. Also Sander, muss man ja auch immer sagen, dass er auf ganz hohem Niveau Pech hat, dass eben Rocco Reitz nochmal einen Gang zugeschaltet hat und dass eben Weigel sich auch deutlich verbessert hat. Du hast ihn ja oft auf dem Kieker gehabt, zu Recht, weil er einfach ein bisschen blass geblieben ist. Er ist jetzt immer noch nicht der leuchtende Spieler auf dem Platz, aber das ist ja genau seine Stärke, dass er eben keine Fehler macht, aber das eben gut macht. Man kann ja keine Fehler machen und das auch uneffektiv machen oder einfach nur machen, aber er macht es im Moment ganz gut, ist präsent in der Nichtpräsenz, sage ich mal, und in der Verbindung mit Reitz, der ja dann den wilderen Part hat, passt das wirklich hervorragend. Deswegen Rückkehr Weigel oder hast du da irgendein Veto einzulegen?
Nein, da finde ich, ist das bei Sander ja auch so, anders vielleicht als bei dem Stöger, dass der das ganz genau einzuschätzen weiß. Ich meine, er kommt mit 26 Jahren aus der zweiten Liga, zwar Aufstiegskapitän, aber vorher keine Bundesliga-Erfahrung. Für den ist das einfach eine gute Sache, dass er fast jedes Spiel macht, ob dann mal von Beginn an, was seltener geworden ist, oder eben immer eingewechselt wird, weil Rocco Reitz ja auch einer ist, der sich da echt aufreibt und dann, ja, wenn es geht, auch gern mal nach 70 Minuten Feierabend hat, was gut für ihn ist, dass er weiß, okay, ich kann mich hier aufreiben, dann werde ich zuverlässig vertreten in der Schlussphase und kann wirklich auch alles reinhauen. Nee, deswegen passt das einfach sehr gut und ich würde sagen, eigentlich ja noch besser passt es ja gerade vorne in dieser Viererkonstellation im Angriff.
Ja, definitiv. Also der Einzige, der immer so ein bisschen natürlich der Wackelkandidat ist, weil es dann ja um Hack und Stöger geht im Grunde, also wer jetzt in die Mannschaft reinrutscht, ist ja dann der Hack, aber der hat jetzt sein Tor geschossen, spielt jetzt bei seinem Ex-Verein, da wissen wir beide, dass die Hoffenheimer sich da warm anziehen können.
3 Tore im Frühjahr.
Ganz genau. Und ja, Hacki weiß wieder, wie es geht. So wird's in der Fankurve, glaube ich, gemunkelt. Und darauf wird Sioane setzen. Also da wird er auch sagen, und der Player hat getroffen und der Honorar hat ein Tor vorbereitet und der Honorar.
2 sogar.
2, Entschuldigung.
Zum ersten Mal.
Ja, der Honorar. Ja, und das ist für mich auch eigentlich jetzt gerade, gehört der wirklich zu dieser Achse auch dazu. Der wächst ja auch immer mehr in diese Typrolle rein, finde ich, auf dem Platz. Er ist ja kein wir haben zuletzt ein Jahr im Interview gehabt mit Hanna Gobrecht zusammen, dann merkt man ja, dass er eigentlich auch einer ist, der so einen ganz verschmitzten Humor hat, aber er ist halt kein Lautsprecher, aber auf dem Platz ist er unheimlich präsent und jemand, der wirklich dieses Spiel auch verkörpert, was die Gladbacher jetzt haben wollen. Darum an Honorar geht für mich im Moment gar keine Idee vorbei. Und ja, vorne sage ich jetzt mal, der Kleindienst, der wird sich eins denken. Ich meine, wenn ich den Spielplan der Darts-WM richtig im Kopf habe, spielt Luke Littler am Samstagabend.
Aber wird das schon wieder los?
Ja, es ist losgegangen. Ach, gestern Abend ist der Weltmeister eingestiegen und hat ein Whitewash verpasst seinem Gegner, der Luke Humphreys. Und ja, Littler ist der sozusagen, der Kleindienst ist ein großer Littler-Fan, obwohl er, glaube ich, doppelt so lang ist wie der.
Aber es ist ja Kleindienst, also Little.
Ja, das passt ja zusammen. Ne? Und Lucky Luke trifft, wie er will, das passt ja auch zu Kleindienst. Also der passt ja gerade in jedes Format rein. Ich werde dem auch noch auch ein paar Zeilen widmen. Diese also ich glaube, wenn der jetzt irgendwo in so einem Darts-Turnier einsteigen würde, dann wäre die 180 nicht weit, ne? Also der Topscore. Aber Kleindienst wird das einfach das Ziel haben, in Sinsheim zu gewinnen und dann sich ganz entspannt den Littler reinzuziehen und dessen Sieg bei der Darts-WM dann noch zu verfolgen. Wie gesagt, das ist sein erster Fan und Kleindienst ist, ja, wie soll man sagen, der ist ja noch nicht mal gesetzt, der ist ja einbetoniert in diese Mannschaft und wenn man dann im Stadion wirklich mal so sieht, wie er, also man hat ja das Gefühl, der ist auf dem Platz 3 Meter groß. Also ich möchte da gar kein Gegenspieler sein, wenn dann der plötzlich da angeprescht kommt von der Seite, dann denkst du ja, weil, keine Ahnung, bin ich jetzt umzingelt oder, ich weiß, also, das ist ja Wahnsinn. Und wie der dann auch den Rest der Mannschaft so sozusagen mit hochzieht in diese Aktivität, in diesen Willen, einfach was zu bewegen, das ist schon klasse. Und ich bin gespannt. Jannik, es gibt dann ja wieder die Geschichte, die endlose Geschichte mit den 2 Siegen in Folge. Und wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit einschätzen? Du hast beim letzten Mal in Freiburg, glaube ich, wie viel? 5 Punkte oder 3 oder 4 oder 10 Punkte, warum es hätte klappen müssen? Wie viel hast du jetzt?
Ach, ich weiß gar nicht, jetzt kann man es irgendwie, weiß ich nicht, ist der Effekt schon wieder verpufft, es so zu pushen. Aber ja, ich meine, die Chance ist da. Ich finde, in Hoffenheim spricht nicht dafür, dass, also in Freiburg war ein Argument, ja Mensch, jetzt hat es irgendwie so lange nicht geklappt, irgendwann muss es ja mal klappen. In Hoffenheim hat es ja auch mal geklappt. Ich meine, da gab es unter Daniel Farke den Auswärtssieg, das war damals in der Saison sogar der einzige, jetzt ja, zuletzt 3-mal getroffen, aber 3-4 verloren, würde man annehmen. Es klappt vorne weiterhin so gut, aber hinten ja jetzt deutlich besser. Und Hoffenheim an sich ja auch weiterhin irgendwie klar da diesem letzten Tabellendrittel zuzuordnen. Ist jetzt auch nicht Pech, dass die da unten stehen. Und Borussia hat sich ja wirklich sehr gut geschlagen gegen diese Teams. Man würde es dann hinbekommen mit einem Sieg, dass man gegen die letzten 5 der Tabelle allesamt gewonnen hätte. Und wenn man das mal durchgeht, man würde das 2-mal in einer Saison tun, sind allein das schon 30 Punkte, dann muss man nur gucken, dass man gegen die anderen 12 Mannschaften einigermaßen was einsammelt. Also ich schätze die Chancen ganz gut ein, was ja jetzt so 60-40 ist, ne? Also jetzt nicht irgendwie 80%, 90% Siegwahrscheinlichkeit, aber vielleicht könnte die Mannschaft sich jetzt auch noch so einmal so richtig zusammenraufen. Robin Hack hat gesagt, das wäre das perfekte Weihnachtsgeschenk. Roland Wirkus will das eigentlich auch unterm Weihnachtsbaum sehen. Also jetzt diese Woche vielleicht nochmal so diesen 2-Siege-Schwur, vielleicht doch irgendwie über dieses Narrativ kommen, wie man das dann immer nennt. Und dann ist ja auch gut. Dann fragen wenig mehr danach. Dann wird ein Deckel drauf gemacht auf dieses Thema. Dann dauert es ja auch erstmal wieder 2 Jahre, bis man überhaupt darüber reden müsste, falls es danach weitergeht. Also jetzt vielleicht einfach mal dieses Ding durchziehen und dann wirklich sie ist noch nicht zu Ende, aber eine bis dato dann richtig gelungene Hinrunde krönen.
Ja, also die ist ja jetzt punktemäßig, steht die Hinrunde ja wirklich schon richtig gut da, sofern eine Hinrunde überhaupt irgendwo stehen kann, aber was die Gladbacher da bisher geholt haben, und es sind noch 3 Spiele, also das darf man ja nicht vergessen, da ist noch was drin und da ist auf jeden Fall in der Dreierkonstellation der noch ausstehenden Spiele die TSG Hoffenheim sicherlich der leichteste Gegner, wenn man sich die Formkurven anschaut. Danach kommt dann der FC Bayern, dann geht's nach Wolfsburg und das sind dann schon etwas höhere Klötze, würde ich sagen, die man da überspringen muss. Und Hoffenheim ist ja immer so ein Ding, das sind oft ganz interessante Spiele, können in alle Richtungen ausschlagen. Oft gibt es viele Tore. Wir haben ja auch, glaube ich, schon mal ein 3-5 gesehen aus Gladbacher Sicht. Dann letztes Mal das 3-4. Dann haben wir mal das schöne 3-1 gesehen, als Vince Grifo da aufgezogen hat wie ein junger Gott. Also da ist, ja, scheint dann ja alles möglich zu sein. Also, wenn alles möglich ist, dann ist auch dieser 2. Sieg in Folge möglich. Und ich glaube, dann wäre das ein wirklich schöner Abschluss eines Jahres, das ja schön begonnen hat, sogar mit dem 3-1 gegen den VfB Stuttgart, dem einzigen Sieg gegen eine Top-Mannschaft der Bundesliga unter Simeone bisher. womit beginnt das neue Jahr dann nochmal, Yannick? Gegen wen? Ich weiß gar nicht, irgendwie.
Die Bayern, die sollten dann noch in den Top 6 auch stehen.
Ja.
Ja. Ja. Und vielleicht noch ein gutes Omen, jetzt habe ich fast schon 5 Punkte zusammen. Es ist zwar ein Auswärtsspiel, aber wenn ich mir so die Zuschauerauslastung in Hoffenheim ansehe und weiß, wie viele Gladbach-Fans sich eingedeckt haben, ist es vielleicht sogar ein halbes Heimspiel.
Ja, man darf ja nicht vergessen, im Odenwald ist der größte Gladbach-Fanclub, den es gibt, also auch der Welt, die Odenwälder Fohlen, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder, es sind bestimmt jetzt so um die 800, die werden da mit Sicherheit, allein wenn die alle kommen, sind es ja fast schon mehr, jetzt bin ich mal ganz böse als Heimfans, nein, so schlimm ist es
ja. Ja, aber mehr als ganz Hoffenheim mitbringen würde.
Ja, das ist so und ich verstehe es manchmal nicht, weil eigentlich ist das ja eine ganz coole Mannschaft, die man da präsentiert bekommt in Sinsheim. In Heidenheim sieht man ja auch, wenn da Übertragungen sind, sind auch viele Plätze immer leer. Schade eigentlich, weil es geht ja um Fußball und wenn man dann Lust hat, Fußball zu sehen, in Heidenheim wird da gearbeitet, in Hoffenheim oft gespielt, im Moment ohne Erfolg natürlich. Aber ich glaube, das hat doch nicht mal mit Erfolg zu tun.
Ja, aber selbst wenn, ich glaube, ich meine, man vergisst ja, dass die TSG Hoffenheim in die Europa League gezogen ist, so nach dem Motto,
so und
kein interessiert es. Ne?
Ja, ja, das ist etwas schade, weil ich finde, dass da eigentlich ganz gute Arbeit gemacht wird. Ich meine, die sind damals mit Borussia Mönchengladbach zusammen in die Bundesliga aufgestiegen, die Hoffenheimer und naja, auf jeden Fall, ich erwarte, werde vor Ort sein im Stadion, ich erwarte da wirklich wieder ein nettes Fußballspiel und hoffe, dass Borussia Mönchengladbach mit der absoluten Konzentration da reingeht und dann muss das eigentlich, was jetzt so die Formkurven angeht, dann muss das passen. Die Hoffenheimer natürlich jetzt in Dortmund noch den Punkt geholt, ganz zum Schluss, also auch nicht zu unterschätzen. Ja, wir sind ja bei den Tipps so langsam angekommen in unserer Nachspielzeit hier und da sage ich jetzt einfach mal, es gibt ein, sorry Borussia, es gibt ein 2-2.
Ich tippe auch auf 4 Tore, aber aus Borussia-Sicht besser verteilt, nämlich ein 3-1 Erfolg.
Wenn du jetzt 4-0 gesagt hättest, hätte ich gestaunt.
5-1, ja.
Ja, ja, genau. Nein, also ja, ist ja letzten Endes wird es wahrscheinlich so sein, dass Borussia irgendwie 2-1 führt und dann ist die Frage, wer schießt das 4. Tor in diesem Spiel? So könnte man es vielleicht hinstellen. Dann hätten beide Tipps von uns bis zur letzten Minute, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ja möglichst die Spannung auch da ist und für uns Journalisten möglichst viel Arbeit dann sich auftürmt, weil Tore in der letzten Minute verändern ja alles oder vieles. Nun ja, wir schauen und ich glaube, wir können uns generell, vermute ja, dass du das auch reinziehen wirst.
Natürlich,
am Bildschirm.
Wir müssen ja am Montag drüber reden nächste Woche.
So sieht's aus. Und deswegen freue ich mich, glaube ich, auf ein gutes Fußballspiel, auf ein sportverbundenes Vergnügen. Und bis dahin, Yannick, werden wir Training gucken, werden wir viel uns die Finger wundschreiben, was Borussia Mönchengladbach so leisten kann in diesem letzten Spiel. Und bis dahin würde ich sagen, bis nächsten Montag, alles Gute den Zuhörern.
Genau, frohe Weihnachten deshalb noch nicht, denn wir hören uns nochmal. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de